Das ist typisch für die Wortwahl von US-Präsident Trump. Superlativisch, emotional aufgeladen, stark im Klang. Big Beautiful Bill, ein großartiges, wunderschönes Gesetz. Und mit diesem sogenannten großartigen, wunderschönen Gesetz will Trump einen Großteil seiner Wahlversprechen realisieren. Zum Beispiel Massenabschiebungen auf der einen und massive Kürzungen im sozialen Bereich auf der anderen Seite. Dass die Pläne umstritten sind, versteht sich von selbst, bei den Demokraten sowieso, aber eben auch bei den Republikanern. Und darüber spreche ich mit Julia Simon. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Bremen. Frau Simon, wie hat es Trump denn geschafft, sein Steuer- und Ausgabengesetz durchzukriegen, trotz des Widerstands in den eigenen Reihen bei den Republikanern?
Also ein Instrument, das er genutzt hat, war mit Sicherheit, dass er eine Deadline gesetzt hat, eben um das Ganze jetzt mit großer Theatralik am Nationalfeiertag auch unterzeichnen zu können. Das ist eine vollkommen willkürliche Deadline. Es hätte keine, sag ich mal, fiskalpolitische Notwendigkeit dazu gegeben in irgendeiner Weise. Es diente aber natürlich dazu, einen enormen Druck auszuüben, also auch einfach einen Zeitdruck herzustellen für die Abgeordneten auf der einen Seite, die quasi gar nicht den regulären legislativen Prozess in dem Sinne durchlaufen konnten, dass es eben zwischen den beiden Häusern des Kongresses hin und her geht, dass eben Veränderungen vorgenommen werden und man sich dann eben einigen muss. Und das andere ist, der zeitliche Druck hat es auch ermöglicht, das Ganze mehr oder weniger durchzubringen unter dem Radar. Es hat sich jetzt sehr starker Widerstand formiert, eben auf der Ebene der Bevölkerung. Es war aber eben nicht mehr genug Zeit, von Bevölkerungsebene auf die Abgeordneten Druck auszuüben, dass sie eben dagegen stimmen. Und so ist es jetzt dazu gekommen, dass das Ganze durchgeboxt wurde.
Wie hat er das genau gemacht, Donald Trump, diesen Druck ausgeübt? Das war ja nicht nur die Deadline.
Also die Deadline ist natürlich die eine Komponente. Die andere ist, und das hören wir jetzt schon seit längerer Zeit, dass tatsächlich auf Einschüchterung gesetzt wird, dass eben angedroht wird, man wird Gegenkandidaten unterstützen in den nächsten Vorwahlen. Auf der anderen Seite hat man versucht, Abgeordnete mit unterzeichneten Fanartikeln, muss man wirklich sagen, von Trump gefügig zu machen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie wichtig sind. Und das hat offensichtlich bei einigen Abgeordneten funktioniert, was natürlich sehr problematisch ist, denn die Entscheidungsfindung soll ja eigentlich darauf beruhen, was ist für meinen Wahlkreis gut, was ist für meine Wählerinnen und Wähler wichtig und nicht, wie kann ich jetzt dem Präsidenten gefallen.
Trump hat seine Republikaner also auf Kurs gebracht, zumindest bei seinem Steuer- und Ausgabengesetz. Aber bleibt es auch dabei? Wie stehen die Republikaner jetzt da? Geschlossen bei dieser Abstimmung? Ja, aber eigentlich im Innern zerrissen? Was ist Ihre Einschätzung?
Genau, diese zwei Komponenten sind sehr wichtig. Also auf der einen Seite folgen die Republikaner dem Marschbefehl, das muss man wirklich so sagen, des Präsidenten, und zwar auf nationaler Ebene, aber auch auf Staatenebene. Auf der anderen Seite gibt es diese Geschlossenheit aber nicht mehr um irgendeine Form von Ideologie, sondern eben nur um die Person Trump. Und wir sehen, wie sich eben einige Abgeordnete hier auseinandergesetzt haben mit der Frage, dass Dinge, die sie über Jahre und Jahrzehnte als ihren Markenkern, als ihre Ideologie immer wieder auch vor sich hergetragen haben, dass das Ganze jetzt eigentlich außer Kraft gesetzt wird von Trump, wenn es ihm gerade danach steht, andere Dinge in den Vordergrund zu stellen.
Das heißt, die aktuelle US-amerikanische Politik, hat die überhaupt noch was Republikanisches oder ist es einfach die von Präsident Trump?
Das entwickelt sich immer weiter zu dem, dass es eben eine Trump-Partei ist und dass er versucht, bestimmte Geldgeber, Unterstützer und so weiter zufriedenzustellen, aber dass es ihm in dem Sinne nicht darum geht, bestimmte, sage ich mal, konsistente Ideologien oder Politiken zu gestalten.
Und was bedeutet das für die Macht von Donald Trump und sein weiteres Vorgehen, wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken? Was meinen Sie?
Ja, insbesondere dann ist es natürlich auch gefährlich, wenn wir sehen, dass er bestimmte grundsätzliche Verfassungsprinzipien in Frage stellt und auch grundsätzliche Normen erodiert, also bis hin zur Rechtsstaatlichkeit, bis hin zur Gewaltenteilung, und wir auch hier eigentlich bei den Republikanern keine Gegenwehr sehen.
Wird Donald Trump die Gewaltenteilung weiter außer Kraft setzen?
Das ist auf jeden Fall möglich. Wir sehen, dass er ja auch nur jetzt auf den Kongress zurückgreift für dieses eine Gesetz. Ich erwarte auch nicht, dass er weitere legislative Projekte tatsächlich vorantreiben wird, weil es hier um die Haushaltskompetenz geht, die eben ganz stark, ganz eindeutig beim Kongress verortet ist. Aber in allen anderen Dingen hat er ja auch bisher immer auf diese exekutive Macht gesetzt, auf die Exekutivanordnung. Und das wird mit Sicherheit so weitergehen. Und auch wenn es dann keine Gegenwehr mehr aus der Judikative gibt, dann ist natürlich das System der Gewaltenteilung zusammengebrochen.
Schauen wir auf die Demokraten. Wie stehen die denn im Moment da? Völlig machtlos?
Die Demokratische Partei im Kongress ist natürlich in dem Sinn institutionell machtlos, weil sie in der Rolle der Minderheit in beiden Häusern bestimmte Kompetenzen einfach nicht hat, also Kontrollkompetenzen, Möglichkeiten nicht hat, da tatsächlich ja, wie wir festgestellt haben, die Republikaner eindeutig und geschlossen auf der anderen Seite stehen und man hier nicht davon ausgehen kann, dass es Kooperationspartner gibt, die diese Möglichkeit der Kontrolle dann ermöglichen würden. Außerhalb des Kongresses sieht es natürlich in gewisser Weise anders aus. Also hier kann man versuchen zu mobilisieren. Wir sehen, dass einige Demokraten beispielsweise die Fight Oligarchy Tour angestoßen haben und in ganz unterschiedlichen Staaten, in ganz unterschiedlichen Communities eben versuchen, mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu kommen, diese zu mobilisieren und eben auch zu informieren. Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Ist es das, was die Demokraten auch in Zukunft vorhaben werden, die Bevölkerung zu mobilisieren? Ist das die Strategie?
Eine eindeutige und klare Strategie kann man da noch nicht erkennen. Also unterschiedliche Demokraten haben auch unterschiedliche Ideen, wie man dem begegnen kann. Aber ich würde tatsächlich sagen, ohne dass man jetzt die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt, rein auf der Ebene der Partei wird es nicht funktionieren.